namo bhagavate vasudevaya. Wir lesen heute Morgen aus dem Srimad Bhagavatam, drittes Kanto, zweites Kapitel, Text 23. Es wird eine sehr interessante Vorlesung werden, glaube ich. Ich freue mich schon richtig drauf. We need to say thank you to you. You were sweating. Can you... Was? Mm-hmm. Yeah, was? Three, two, 23. Krishna Sharan. Aho. Baki yang stana kala kutam jigangsaya payayat apyasadvi lebhe gating datri uchitam Tatonyam Kangva Dayalum Sharanam Rajema. Könnt ihr alle sehen oder ist die schräge der Tafel? Dann an die Teil. Korrigier doch. Aho bhagiyam stana kala kutam jigangsaya payayat apyasadvi lebe gatim dadyuchitam tatonyam Kangva dayalum sharanam brajema. Aho bhakiyang stana kala kutam. Jigang sayapayayat apyasadvi. Lebhe gatim datyuchitam tatonyam Kangva dayalum sharanam brajema Aho bhakiyang stana kala kutam Jigang saya paya yadapya sadvi. Lebhe gatim datyuchitam tatonyam. Kangva dayalum sharanam vrajema. Bitte.
Aho bhakiyam stana kala kutam. Aho bhakiyam stana kala kutam. Jigang saya payayat apyasadvi. Jigang saya payayat apyasadvi. Lebhe gatim datyuchitam tatonyam. Lebhe gatim
Bhakiyam stana kala kutam. Igam sayat paya yad apyasadvi. Lebe yagin dadu chitam tatonyam. Kambarayam lusharanam rajimam. Wie ein Priester. Yes, and the Matajis, vielleicht. Aho,
Aho.
O weh,
Baki,
die Hexe Putana,
Yam,
dem,
Stana,
Brust,
Kala,
Tod,
Gutam,
Gift,
Jigam
Shaya,
aus Neid,
Apayayat,
Nirte,
Apim,
obwohl,
Asadvi,
ungläubig,
Lebe,
erreichte,
Gatim,
Ziel,
Datri
Uchitam,
eine
Amme gebührend,
Tata,
über dem,
Anyam,
Andra,
Kam,
wer sonst,
war,
gewiss,
Dayalum,
barmherzig,
Shadanam,
Zuflucht,
Brajema,
ich werde suchen.
Übersetzung.
Vielleicht sollte
ich ganz kurz den
Zusammenhang erwähnen,
in dem der Text
erwähnt
wird.
Dieser Text wird
gesprochen
von Uddhava,
einem
persönlichen Gefährten
von
Krishna,
der
sich an
Krishna erinnert
und über zwei
Kapitel,
man könnte sagen,
eine
Krishna-Meditation
macht.
Krishna
ist nämlich
hat
den Planeten
verlassen
und
Uddhava
fühlt sich
wie von
einem Donner
erschlagen
und
muss
irgendetwas tun,
um sein
Leid zu
überwinden. Und
was er tut, ist
was
alle Gefährten
tun.
Er
erinnert
sich oder
meditiert
über
Krishna
und dabei
fällt ihm
in diesem
Text
ganz
besonders Krishnas
außergewöhnliche
Barmherzigkeit
auf.
Eine
Barmherzigkeit,
die nicht einmal
davor
Halt
machte,
einer
Dämonen
seine
volle
Barmherzigkeit
zu geben,
die mit
der Absicht gekommen
war,
ihn zu
töten.
So, hier kommt die Übersetzung.
Ach, wie soll ich bei jemandem Zuflucht suchen, der barmherziger ist als er? Krishna hat einer Hexe Bhutana die Stellung einer Mutter gewährt, obwohl sie ungläubig war und ihn tödliches Gift aus ihrer Brust saugen ließ. Erläuterung. Hier ist ein Beispiel für die außerordentliche Barmherzigkeit des Herrn, die er sogar seinem Feind erweist. Man sagt, dass ein edelmütiger Mensch nur die guten Eigenschaften eines Menschen sieht, auch wenn der Mensch einen zweifelhaften Charakter hat. Solch ein edelmütiger Mensch ist genau wie jemand, der nur den Nektar aus einer Mischung aus Gift und Nektar annimmt. Er sieht nur das Gute. In seiner Kindheit wurde Krishna von Bhutana, einer Hexe, die das wunderbare Kind zu töten versuchte, tödliches Gift verabreicht. Und weil sie eine Dämonin war, war es für sie unmöglich zu erkennen, dass der höchste Herr kein geringerer war als die gleiche Persönlichkeit Gottes, obwohl er eigentlich nur die Rolle eines kleinen Kindes spielte. Krishnas Wert als der höchste Herr wurde nicht dadurch gemindert, dass er ein kleines Kind wurde, um seine geweihte Yashoda zu erfreuen. Der Herr mag die Gestalt eines kleinen Kindes oder eine andere nichtmenschliche Form annehmen, doch entsteht nicht der geringste Unterschied. Er ist immer der gleiche Höchste. Ein Lebewesen kann niemals, auch wenn es durch Tapasya noch so mächtig werden mag, dem höchsten Herrn gleichkommen.
So, Prabhupada beendet diesen außergewöhnlichen Kommentar, indem er über eine ganz besondere Eigenschaft von Krishna spricht, die wir übrigens auch bei seinen Devotees finden können. Sri Krishna nahm die Mutterschaft Bhutanas an. Er betrachtete die Hexe, die ihn töten wollte, wie eine Mutter, weil sie vorgab, eine zuneigungsvolle Mutter zu sein und ihm erlaubte, an ihrer Brust zu saugen. Der Herr nimmt schon die geringfügigste Qualifikation des Lebewesens an und gewährt ihm den höchsten Lohn. Das ist sein Charakter. Wer kann daher außer beim Herrn die letztendliche Zuflucht nehmen? Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Askachari Sadarine Jaya Sri Krishna Jaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Go Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wir alle kennen das Lila sehr gut. Aber um es uns ganz kurz in Erinnerung zu rufen, möchte ich kurz die Hauptpunkte erwähnen, um dann in diese Lecture voll und ganz hineinzugehen in das Hauptthema dieser Vorlesung, nämlich Barmherzigkeit. Also Bhutana war eine Dämonin, die nach der Brahmanda Purana ihre Form wechselte. Und sie kam zur Geisterstunde mitternachts in der Form eines Raubvogels nach Vrindavan hinein und hat dann am Morgen, als die Brahma Muhurte anbrach und glücksverheißende Einflüsse waren, ihre Zauberei weiter betrieben und die Form eines wunderschönen Wesens angenommen. Sie sah aus wie die schönste und tugendhafteste Frau, die man sich vorstellen kann, so dass die Bewohner Vrindavans, als Bhutana am Morgen durch das Dorftor kam, dachten, das ist Lakshmi, die gekommen ist, um unseren Gopal zu sehen. Von wegen. Bhutana hatte ein tödliches Gift auf ihre Brust angesetzt und ihre Verkleidung war dazu, war Camouflage. Also sie wollte, das war eine Tarnung. Sie kam also in die Yashoda und alle ließen sie eintreten. Das ist Lakshmi oder eine unglaublich tugendhafte Persönlichkeit. Und Bhutana kam dann und sah Krishna. Krishna war in seinem kleinen Bettchen und schaute sie mit großen Augen an. Und dann schloss er die Augen ganz kurz. So wie man die Augen schließt, wenn man sagt, oh nein. Und denn warum sagte sich Krishna, oh nein? Ja, weil er jetzt eine Frau töten müsse. Es war zwar eine, die ihn töten wollte, aber Krishna sah nur das Gute. Sie war gekommen. Sie wollte ihm ihre Brust anbieten, wie eine Mutter. Und ihn säugen, sagt man, glaube ich, in Deutsch. Und Krishna sagte sich, oh nein. Und er wusste natürlich, sie hatte darauf tödliches Gift gesetzt. So, Krishna wurde dann aufgenommen von Bhutana, die ihn sah, seine unglaubliche Schönheit sah, aber dachte, anyways, ich werde ihn töten und ihn an seine Brust setzen. Und dann kam es natürlich total anders. Krishna packte sie und nahm mit der Milch heraus, auch ihre Lebenskraft heraus. Lass mich davonziehen, lass mich gehen, du unheimliches Kind, sagte die Unheimliche. Aber Krishna ließ sie nicht gehen. Selbst als Bhutana 16 Kilometer hoch geworden war, sie ihre wirkliche Form angenommen hatte, selbst da hielt Krishna noch an ihr fest und befreite sie somit vom weltlichen Dasein. Trotzdem, das ist, was Uddhava hier in diesem Text ausrufen lässt. Aho! Ach, ne? Trotzdem, obwohl Bhutana gekommen war, getarnt als eine wohlmeinende, um Krishna zu dienen, sozusagen, trotzdem sie war getarnt als Dienerin, aber sie wollte ihn umbringen. Trotzdem sah Krishna nur das Dienertum und beförderte sie somit nach ihrem Tod nach Goloka, wo sie als Amme Dhatri, sagt Shukadev Goswami hier, Dhatri ist so eine Amme gebührend, nicht so, ist fast wie eine Mutter, das Kind seuchte. In der alten Zeit war es so, dass man sagte, es braucht ein ganzes Dorf, um einen Menschen großzuziehen. Heute wird das in den kleinen Familien alles von Vater und Mutter gemacht, aber ihr seht ja manchmal unsere Devotees, Vater und Mutter mit schweren Ringen unter den Augen. Es scheint anstrengend zu sein. In der vedischen Zeit lebte man eben zusammen in so Joint Families und auf dem Dorf. Und da gab es nicht nur die Mutter, die das Kind säuchte, sondern auch Dhatris. Dhatris sind Ammen, ältere Frauen, die die Zuneigung in ihrem Herzen hatten und die deswegen auch noch Milch hatten, also Milch bekamen und die dann seuchten. Nicht? Ammen. Das eigentlich gab es auch in der alten Zeit in Deutschland, aber das ist heute beschränkt auf die Funktion von Hebammen, nicht Geburtshelferin. Aber die Ammen waren also Personen, die also Frauen, die ein Kind auch noch mitseuchten und mit großzogen, obwohl es nicht ihre eigenen Kinder waren. Das ging, weil sie einfach so viel Liebe im Herzen hatten und dann durch diese Liebe kam diese Funktion und wurde sie aufrechterhalten, eben Milch zu erzeugen. Ja, so der Punkt hier, den Jiva Goswami auch besonders heraushebt und ist einfach Uddhava, erinnerte sich an Krishnas Mercy. Prabhupada sagt, drückt es so aus. Hier ist ein Beispiel für die außerordentliche Barmherzigkeit des Herrn, die er sogar seinem Feind erweist. Und dann erzählt Prabhupada, was die Eigenschaften eines Menschen sind, der frei von Neid ist. Ein edelmütiger Mensch sieht nur die guten Eigenschaften eines Menschen. Da mögen schlechte Eigenschaften da sein. Ich meine, es war ja offensichtlich, dass Putana wirklich töten wollte. Sie war eine trainierte Killerin. Also sie hat ganz vielen kleinen Kindern vorher den Tod bereitet, indem sie ihnen das Blut ausgesaugt hat. Sie war eine Säuge, also Vampireigenschaften waren in ihr. Ne? Er hat ganz vielen auf Kamsas geheißen, das müssen Millionen gewesen sein, die sie getötet hat. Also sie ist über das ganze Land gegangen von Kamsa. Es war ein Riesenbereich, den er herrschte, mit dem Auftrag, die Neugeborenen zu töten. Aber also da war offensichtlich ein kriminelles Delikt bei ihr da. Sie war eine Kindermörderin. Das sind die richtig heavyen Mörderinnen. Nicht? Aber Krishna sah das nicht. Er sah nur, sie kam wie eine Mutter. Und deswegen sagt jetzt Uddhava, aho! Oh mein Gott, würden wir vielleicht in Deutsch sagen, aber das kann man nicht im Krishna-Bewusstsein so richtig sagen. Also sagt man, aho! Nicht? Ach, wie soll ich bei jemand anderen Zuflucht suchen, der barmherziger ist als Krishna? Denn er hat einer Hexe, Putana, die Stellung einer Mutter gewährt. Nicht? Die Stellung einer Mutter heißt eine Amposition. Obwohl sie so ungläubig war und ihn tödliches Gift aus ihrer Brust saugen ließ. So, diese Eigenschaft, die Krishna hier aufweist, erwähnt Prabhupada in seiner Erläuterung als die Eigenschaften eines Menschen, der edelmütig ist. Nämlich, dass er nur die guten Eigenschaften sieht, auch in einem Menschen mit zweifelhaftem Charakter. Heute, einen Tag nach Srila Prabhupadas Erscheinen, möchte ich sehr gerne über diesen Punkt in Beziehung zu Prabhupada sprechen. Srila Prabhupada hatte diese unglaubliche, uns total überraschende Eigenschaft, dass er einfach nicht die schlechten Dinge seiner Schüler sah. Prabhupada, ich möchte sagen, also Prabhupada hat ganz schön intensiv gepredigt, Satchinanda Swami, jetzt widerspricht ich mal nicht. Prabhupada hat die Wissenschaftler, hat gesagt, man solle ihn mit den, also gegen den Kopf treten. Das ist also schon ganz schön, also jemanden gegen den Kopf zu treten. Also das ist nicht besonders sanftmütig, das ist ziemlich explosiv, sowas, nicht? Ja, schon, aber jetzt hört euch das mal an. Das war aus Barmherzigkeit. um diese Unwissenheit, die verbreiten und in der sie sich befinden, zu lösen, um die mal aufzuwecken. Das ist wirklich eine Illusion. Und ihr werdet gleich sehen, während ihr mir ein paar Beispiele abnimmt von Prabhupads Barmherzigkeit, wie Prabhupad geschaut haben musste. Prabhupad hat, ich weiß, einmal hat er, nee, davon rede ich später, er hat einmal George Harrison empfangen und George Harrison hatte ihm gesagt, Prabhupad, ich muss wirklich sagen, dass du dich ganz grundlegend von allen Swamis und Yogis unterscheidest, die ich bisher kennengelernt habe. George Harrison war bei Maharishi Yogi, dem Begründer der transzendentalen Meditation, der inzwischen verstorben ist. Er war bei ganz vielen Yogis und ganz viele Yogis auch bei ihm. Und George Harrison sagte dann zu Prabhupada, du bist anders, weil du etwas anderes sagst als diese Yogis. Diese Yogis sagen, gib dich mir hin, werde mein Anhänger, aber du sagst immer, werde ein Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes. Einmal kam ein neuer Devoti, der Autoritätsschwierigkeiten hatte, zu Prabhupada und sagte, Prabhupada, ich kann mich dir hingeben, aber nicht den Devotis, die dich repräsentieren. Ich habe Angst, dass sie mich betrügen. Wisst ihr, was Prabhupada daraufhin antwortete? Er sagte, geb dich auch nicht mir hin, ich kann dich auch betrügen. Gebe dich der höchsten Persönlichkeit Gottes hin. Das ist jetzt nicht im wörtlichen Sinne zu sehen, dass Prabhupada irgendjemanden, also ich will das gar nicht aussprechen, es ist zu sehen, dass Prabhupada sagt, Krishna, 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 zu Krishna. Das ist der Punkt bei dieser Sache. Es geht auch nicht um also dieser Devoti hatte offensichtlich Schwierigkeiten, sein Vertrauen zu investieren, weil vielleicht traumatisiert war in der Vergangenheit. Seine Eltern haben ihn zu früh verlassen oder so. Nicht so was Psychologisches kennt ihr vielleicht auch, dass es schwierig ist, das Vertrauen zu investieren, weil man einfach oft so weiter. Es geht hier darum, das war typisch für Prabhupada, zu sagen, es geht um Krishna. Und nicht um mich. Ich weiß, in Deutschland war es so, dass Prabhupada zwei öffentliche Vorträge gab und beim ersten wurde er erheblich dafür kritisiert, dass er auf einem Vyasasan saß. Ich weiß es nicht, ob das erste in Bad Homburg und das zweite in Königstein war oder umgekehrt. Jedenfalls, er wurde erheblich dafür kritisiert und sagte dann zu den Devotis, in den deutschen Devotis, also die Deutschen haben Schwierigkeiten mit Autorität. Kann man sich ja auch vorstellen, die sind traumatisiert noch von Hitler. Das ist kein Problem. Ich setze mich auf den Stuhl beim nächsten Programm. Es ging ihm nicht um sich selber und wie er sich selber, es ging ihm um Krishna, eine Mission. So diese Eigenschaft, einfach alles zu Krishna zu geben und sich selber total hinten anzustellen, ist nur möglich für jemanden, der Paramo Nimatsaranam ist, im höchsten Maße frei von Neid. Über Putana die hier Krishna angreift, wird im Sanskrit gesagt, also Jigamsaya. Seht ihr das Wort? Jigamsaya. Aus Neid handelte sie. Sie war völlig voller Neid. Solange du Neid hast gegenüber Krishna, kannst du ihn nicht richtig verehren. Das geht nicht. Neid ist eine psychologische Eigenschaft. Das heißt, man wird bekümmert, wenn man bei anderen etwas sieht, was gute Eigenschaften sind, was er mehr hat. Mehr, vielleicht kann er schöner, bessere Lectures geben. Vielleicht kann er höher springen. Vielleicht kann er besser kochen. Irgendwas, was man sieht bei einem anderen, was besser erscheint als man selber, das erregt jetzt Missgunst bei einem. Eigentlich sollte man sich freuen, aber ein neidischer Mensch empfindet Missgunst, wenn er sieht, dass der andere vielleicht bessere Noten in der Universität hat. Mathilda, du kommst aus der Universität, du weißt, was da manchmal für eine Competition ist, was für ein Wettkampf da ist, ne? Das ist Missgunst. Ich weiß, dass im Augenblick bin ich aber ich kenne die Kirtan-Szene, es ist richtig, Kirtan-Künstler, wie neidisch die manchmal aufeinander sind, die großen Kirtan-Stars. Nein, ich kann nicht mit dem singen. Aber du bist doch, ich denke, du verherrlichst Krishna. Nein, mit dem nicht, der kann halt ein bisschen besser singen als er. Nicht? Neid ist einfach die Unfähigkeit, die Opulences, wie sagt man, die Geschenke oder die Talente eines anderen wertzuschätzen. Man fühlt sich gestört dadurch und empfindet, er ist echt gestört. Nun, das ist die Charaktereigenschaften eines Menschen, der neidisch auf Krishna ist. Das ist der Urneid, der sich in den kleinen Weise manifestiert. Wir alle, so wird gesagt, sind hier, weil wir eben neidisch auf Krishna sind. Nicht? Weil wir nicht froh sind darüber, dass er der höchste persönliche Gott ist. Und Putana ist also da der Archetypus, nicht? Von Neid. Sie handelte aus Neid heraus. Nun, jeder in dieser Welt hat ein bisschen von diesem Neid drin. Also ihr erkennt es vielleicht wieder, diese Eigenschaft. Und die kommt eben dadurch zustande, dass wir hier sind, aus diesem Neid heraus, weil wir neidisch auf Krishnas Position sind. So ähnlich wie Putana. Nur ein reiner Devoti, der also Krishna nahe ist, ist ganz frei von den Restspuren dieses Neides, weil er eben sein Leben ganz Krishna hingegeben hat. Und auch nur ein so reiner Devotee, der also auf dieser hohen Stufe steht, unvorstellbar hohen Stufe für mich auf alle Fälle, der hat diese Eigenschaften immer, selbst wenn das Schlechte da ist bei jemandem, der sieht das einfach nicht. Der kann das nicht sehen. Der übersieht das. Ja, unglaublich, ne? Weil er völlig frei ist von diesem, weil er sich Krishna total ergeben hat, ist er frei von diesem Urneid und deswegen für den daraus folgenden Neid auf andere. Es fängt an bei Neid an Krishna, auf Krishna und davon gehen dann so Neid auf andere Lebewesen aus. Ne? Nur ein reiner Devoti hat das überwunden. Ich möchte euch ein unglaubliches Beispiel hiervon erzählen, im Leben von Prabhupada. Prabhupada hatte in San Francisco einen Stroke erlitten. Wie sagt man Stroke in Deutsch? Schlaganfall. Das ist das, was auch Jayapataka Maharaj gefällt hat. Ein schrecklicher Unfall. Lebensbedrohlich. Ne? Und Prabhupada ist dann nach Indien zurückgereist, um sich dort in einem Klima, was ihm wohltat, also ein warmes Klima, zu erholen. So, um sich dann zu verabschieden von seinen Schülern, den jungen Schülern, ist er nach San Francisco irgendwie in Krankenzustand gegangen und hat im Tempel eine Vorlesung über seine Mission gegeben, dass er von seinem Spiritual Meister den Auftrag erhalten hat, Krishna-Bewusstsein um die Welt zu verbreiten, dass er jetzt aber einen Schlaganfall bekommen hätte und dass er jetzt... Prabhupada wusste nicht genau, ob er wieder zurückreisen konnte nach Amerika, aber er schaute seine Schüler an und wollte denen nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich euch einmal wiedersehe. Und so verpackte er das so ein bisschen für die Schüler in eine verdauliche Art und Weise und sagte, um sie ein bisschen Mut zu machen, also, ich habe einige Kinder in Indien aus meinen Familientagen. Aber die betrachte ich nicht mehr als meine eigentlichen Kinder. Ihr seid meine eigentlichen Kinder. Ich gehe jetzt nach Indien für eine kleine unabsehbare Zeit. So verabschiedete sich Prabhupada. Es war also eine herzliche Szene. Plötzlich geht die Tür auf. Und ein alter Schüler von Prabhupada tritt ein, Ravinder Swarup, nicht unser Ravinder Swarup, den wir kennen aus Philadelphia, der oft nach Deutschland gekommen ist und so. Das war jemand, der hatte Prabhupada aufgegeben und hatte Prabhupada aufgegeben und wollte sich spirituell anderweitig orientieren, nicht? Und die Devotees hatten versucht, ihm zu sagen, du kannst hier alles finden, aber er war entschlossen, er wollte Prabhupada aufgeben. Und jetzt war er in dieser Szene, dieser sehr intimen Szene, zu der er ja eigentlich nicht mehr gehörte, hereingekommen und war also war richtig laut hereingekommen, also hatte die Tür so aufgebrochen. Und er brachte seine lang ausgestreckten Ehrbietung dar, also, aber ist dann nicht mehr aufgestanden, sondern ist auf Händen und Knien in Richtung Prabhupada gerutscht. Ich lese euch jetzt aus dem Prabhupada Lilamrita vor, was dann geschah. Und ihr könnt jetzt mal Prabhupadas Mut so ein bisschen studieren, die wir alle erfahren haben. Ich lese jetzt vor. Ravinder war eigentlich sowas wie ein Kavalier. Hatte ein schönes Gesicht, langes gepflegtes Haar und ein Bart. Aber jetzt sah er erbärmlich aus. Er schluchzte und er war ganz crazy im Kopf. Er rutschte also auf Prabhupada zu, der ein paar Schritte entfernt von ihm saß, auf seinem einfachen Podest. Prabhupada schaute ihn mit Mitgefühl an und sagte, komm her, mein Junge. Ravinder rutschte die Stufen hoch und legte seinen buschigen Kopf auf Prabhupads Schoß. Sehr bewegt sahen die Devotis zu, wie Prabhupad wiederholt den Kopf von Ravinder tätschelte und der Junge weinte und weinte. Was ist los, mein Junge? Du brauchst doch nicht so unglücklich zu sein, sagte Prabhupada. Dann brach es aus Ravindra hervor. Ich will, schloss er, Gott direkt erreichen. Ich will niemanden zwischen mir und Gott haben. Prabhupada tätschelte Rabindra weiterhin auf den Kopf und sagte, bleib mit uns, das wird schon alles in Ordnung kommen, sei nicht verrückt. Plötzlich hörte Rabindra auf zu weinen. Und Prabhupada sprach weiter, sowohl zu Rabindra auch als zu den Devotis, die im Raum waren und voll mit Emotion. Ich bin ein alter Mann, sagte er. Ich könnte jeden Augenblick sterben. Erinnert euch, Prabhupada gab den Abschiedsvortrag von seinen Devotis, weil er nicht wusste, ob er sich jemals wieder erholen würde von dem Schlaganfall. Aber ich möchte euch bitten, trag diese Sankirtan-Bewegung weiter, also carry on, macht sie weiter irgendwie. Ihr braucht nur demütig zu werden und tolerant, wie es Lord Chaitanya sagt. Seid so demütig wie ein Grashalm und noch duldsamer als ein Baum. Ihr müsst Enthusiasmus haben und auch Geduld, um diese Philosophie für Krishna-Bewusstsein voranzutragen. Plötzlich waren Ravindras Tränen weg. Er sprang auf, stand für eine Weile voller Missmut da, zögerte noch ein bisschen und eilte dann schnell in Richtung Tür und schlug sie hinter sich zu. Ravindra Swarups dramatisches Verlassen des Krishna-Bewusstseins schockierte die Devotis. Prabhupada saß still da und sprach weiter, sehr tief. Er bat sie, zusammen zu bleiben und die Bewegung voranzutreiben, zu ihrem eigenen Nutzen und nicht zum Nutzen von zum Nutzen von anderen. Was immer ihr gelernt habt, sagt er, das solltet ihr wiederholen. Vielleicht zum ersten Mal merken die Devotis damals, dass sie eigentlich ein Teil einer Preaching Mission, einer Bewegung geworden waren. Sie hatten eine Verpflichtung, der Liebe zu Swamiji und zu Krishna. Ein sehr schön, finde ich, sehr schönes Beispiel. Ihr seht hier also dieses Thema, was wir behandeln. Neid auf Krishna, Missgunst auf Krishna und daraus resultieren dann einfach Missgunst auf sogar, also ich will es jetzt mal aussprechen, auf einen reinen Gottgeweihten. Wie, ist das nicht irgendwie, irgendwann klingt das nicht bekannt? Also es klingt bekannt für mein Denken. Ich will direkt, ich will kein Zwischen Krishna und mir haben. Ja? Das ist nicht so, wie sich das tarnt, diese Aussage. Lasst uns diese Aussage ganz kurz anschauen. Ich will direkt, ich will kein Zwischen mehr haben. Eine Aussage, wie gesagt, die ich sehr wohl kenne. Also ihr kennt sie vielleicht nicht, aber ich weiß, dass sie da ist. Und ich habe mit einigen gesprochen, weiß, dass sie manchmal auch das empfinden. Ich glaube nicht, dass wir direkt zu Krishna wollen. Ich glaube, das ist nur dann möglich, wenn man frei von eben diesem Adi Matsarya ist, diesem ursprünglichen Neid. Wir haben uns hingegeben, aber wie oft ziehen wir unsere Hingabe wieder zurück und nehmen das, was wir gegeben haben, einerseits wieder für uns in Anspruch. Wir sind uns nicht sicher, zu Deutsch gesagt, funktioniert der Vorgang für mich? Ist Krishna im heiligen Namen? Ist das alles so? Ist Krishna Gott? Sollte ich mich Krishna hingeben? Was ist denn mit meinen eigenen Interessen? Nicht, da ist diese Stimmung ist noch da, und aus dieser Stimmung geboren sind wir uns unsicher, auch dann über Srila Prabhupada. Nicht? Wir empfinden manchmal Prabhupadas Worte als zu direkt für uns. Wir würden gerne unseren eigenen Raum noch behalten, und plötzlich kommt da so eine Aussage, die uns aufschreckt. Plötzlich kommt so eine Aussage, die sich mit so etwas Privatem beschäftigt wie unsere Sexualität. Nicht? Und Prabhupadas Definition von, übrigens, da will ich jetzt nicht an diesen Punkt so reingehen, weil Prabhupada hat schon, also ich habe jetzt eine Vorlesungsreihe mal gehört, es gibt unterschiedliche Standards im Grihastha Ashram. Für die großen Paramahansas gibt es einen Standard, und für diejenigen, die auf dem Wege dazu sind, einen anderen Standard. Das ist nicht. Aber ich will sagen, Prabhupada äußert sich ja zu allen Themen, die wir haben, zu den allerprivatesten Themen. Nicht? Dann hören wir plötzlich solche Aussagen, wie Prabhupada sie sagt, wo Prabhupada, es scheint praktisch so, als wenn Prabhupada sich laufend umdreht. Er spricht so viele Dinge, aber dann plötzlich ist wieder diese Aussage, wo unser Intellekt sagt, halt mal, Prabhupada. Eine kleine Sekunde bitte. Ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich das auch so sehen kann. Oder, meine lieben Devotees, das muss der reine Devotee machen. Der muss uns aus diesem riesen mayamäßigen Kokon, der um uns liegt und der uns in dieser Scheinwirklichkeit weitermachen lässt, der uns daran hindert aufzuwachen, das muss er machen. Und wenn er dann ein bisschen stechen muss, um diese Blase, die uns umgibt, aufzulösen, dann kommt er irgendwann auch mal ans Urproblem ran. Was da ganz unten ist, Ego, was sich gebildet hat auf dem Nährboden des Neides gegenüber Krishnas. Und dann gehen wir natürlich hoch, als hätte der Zahnarzt den gewissen Nerv getroffen. Kennt ihr das? Die bohren und man sagt, ja, es geht ohne Spritze, ja, kein Problem. Also ich bin absolut Naturheilmittel und so, ich mache mir nicht dieses Gift injiziert finden in meine, also als Lächeln, mal sehen, was sie gleich sagen werden. Ja, kein Problem, Stalin hat sich operieren lassen bei Hernia ohne Betäubung, weil er seinen Chirurgen nicht getraut hat. Nicht? Ich meine, jetzt gleich eine Tonne bitte von dem Zeug, spritzen Sie da rein. Nicht? Prabhupada hat darüber einmal gesprochen, über das. Ich weiß, ich war einmal mit Radhanath Maharaj im Oxford Center for Vedic Studies oder for Hindu Studies. Und hat eine kleine Vorlesung gehalten und hat ein Pastime von Prabhupada erzählt. Das Prabhupada einmal im Central Park mit seinen Devotees auf dem Morgenspaziergang war und dann immer von dem ordentlichen Kurs abgewichen ist und Pfützen, die vereist waren mit seinem Spaziergang, aufgestoßen hatte. Das fiel wirklich auf. Das waren also einige Pfützen, die von einer Eisdecke bedeckt waren und die Prabhupada auf diese Weise zertrümmerte. Was ist das jetzt wieder, dachten die Devotees und riefen dann in Chicago an, wo Prabhupada hergekommen war. Hat Prabhupada was Besonderes auf dem Spaziergang gemacht? Ja, sagten die Devotees, was Besonderes. Er hat gesprochen natürlich über Krishna. Hat er irgendwas gemacht, was also nicht mit Predigen zu tun hatte? Ja, also, wenn du so fragst, sagte der Devotee in Chicago zum Devotee in New York, er hat Pfützen aufgestochen, die vereist waren. Sind die Devotees gedacht, jetzt fragen wir mal nach, bevor wir spekulieren und Offense machen. Jetzt fragen wir mal nach und haben gesagt, Prabhupada, warum hast du die Pfützen aufgebrochen? Prabhupada wurde ernst und sagte, er hatte gewartet auf diese Frage anscheinend. It is my duty. Es ist meine Pflicht. Und dann erläuterte Prabhupada, wir haben Liebe zu Krishna im Herzen. Das ist der ursprüngliche Zustand. Das Gegenteil also von Neid, das Thema. Wir haben Liebe zu Krishna im Herzen. Aber im Augenblick ist diese Liebe, dadurch, dass wir in einer unnatürlichen Atmosphäre sind, zu kalt, vereist. Die Pflicht des Wirtermeisters ist es, dieses Eis zu brechen. Ein gutes Beispiel. Natürlicherweise ist Wasser flüssig, aber wenn es in eine zu kalte Atmosphäre kommt, wenn es Winter ist, dann bildet sich eine Eisschicht und es wird fest, hart. Hart wie Stein, also auf dem Berühren jedenfalls. So, der spirituelle Meister muss durch diese Schicht hindurch und an das Wasser ran. Und das ist ja, so sah das Prabhupada und er sprach direkt darüber. Eine andere Eigenschaft von Putana war hier im Sanskrit, sagt Uddhava, Asadvi. Asadvi heißt sie nicht heilig. Nicht? Prabhupada übersetzt es als ungläubig in diesem Kontext. Sie glaubte nicht an Krishna. Aber sie hat das verborgen. Sie hat nach außen hin, war sie keine Heilige, im Inneren war sie keine Heilige, aber es gelang ihr, eine so starke Verkleidung anzunehmen, dass sie tatsächlich Leute täuschte. Große Vaishnavas haben Gedichte geschrieben über sich selber, wo sie gesagt haben, dass sie das auch tun. Oh weh! Ich habe das Gewand eines Bettelmönches angezogen. Mir geht's aber nur um Almosen, um meinen eigenen Nutzen, nicht um Krishna zufrieden. Oder Bhaktivinoda Thakur lamentiert, wann wird mein Inneres meinem Äußeren entsprechen? Wann wird da kein Unterschied mehr sein zwischen dem Äußeren und dem Inneren? Ich kann euch das zum Beispiel über mich sagen, ich sehe, guckt euch mal an, wie ich aussehe. Ich habe eine Kette, die Radharani geopfert ist, und eine Shingadev, nicht? Das hieß nach außen hin, ich halte viel von Radharani und eine Shingadev und wünsche ihren Schutz. Ich habe eine Krishna geweihte Perlenkette um, einen tollen Dhoti, habe auf einer einigermaßen sichtbaren Zika. Tilak habe ich heute Morgen, ich weiß ja gar nicht, ob ich das mich erinnern konnte daran. Habe ich einen auf? Oder? Ich habe einen Tilak auf. Ich sehe eigentlich aus wie ein Devotee. Oder so von dem Äußeren. Ne? Aber wenn ihr wüsstet, was ich manchmal denke, ich habe mir einmal gedacht, wenn ich einfach mal ein Kabel nehme, das hier ins Ohr stecke und dann über und dann gehen die Gedanken, die ich habe, über den Lautsprecher in die Welt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand zu einer Vorlesung von mir nochmal kommen würde. Also ganz im Ernst. Ihr lacht. Warum lacht ihr? Das ist sehr traurig. Nach fast 40 Jahren ist das ein Spirit-Time-Leben. Hare Krishna. Es ist der Mind, der, in dem noch diese Spuren sind. Dieser Mind, der noch nicht ganz von Liebe durchdrungen ist. Aber das Besondere eben ist an Krishna und auch an dem reinen Devotee, dass ihnen das egal ist. Ihr werdet euch jetzt, deswegen sagt ja Uddhava hier, Kam Vadayalu Sharadam Brajema. Wie könnte ich bei irgendjemanden anders Zuflucht suchen, außer bei Krishna? Denn er ist so barmherzig, dass er sogar der Putana-Hexe die Stellung einer Mutter gewährte, obwohl sie ungläubig war und ihn tödliches Gift aus ihrer Brust saugen ließ. Nicht? Also das müsst ihr, bitte denkt einmal darüber nach, auf diese Weise. Da war dieser eine Devotee, Jaigopal Prabhu, ich möchte ein anderes Beispiel geben. Jaigopal hat einen Unfalltod beim Autofahren erlitten und Prabhupada wurde danach gefragt, was ist aus ihm geworden, und Prabhupada sagte, er ist zurück nach Hause, zurück zu Gott gegangen. So, später haben wir gedacht, Prabhupada hat das oft zu Devotees gesagt, und wir haben gesagt, das hat Prabhupada wahrscheinlich gesagt, um den Devotees guten Mut zuzusprechen. Das ist ja ein ganz hohes Ziel, was man hat, wenn man Liebe zu Gott hat, wozu man geht. Aber später sagte, habe ich einen Kommentar gelesen, habe ich etwas gelesen, wo ein Devotee, der war dabei, wie Prabhupada über Jaigopals Verscheiden gesprochen hatte. Und er hatte gesagt, dass Jaigopal eigentlich nicht bereit gewesen war, was seinen spirituellen Fortschritt betraf, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Aber, sagte Prabhupada, Krishna hat bei ihm eine Ausnahme gemacht und ihn trotzdem zurückgenommen. Das hat mich jetzt sehr interessiert. Wieso macht Krishna eine Ausnahme? Normalerweise geht man nur zu Krishna, wenn man Liebe im Herzen hat. Prema Bhakti. Nach Vrindavan geht man nur, wenn man Braj Bhakti hat. Warum diese Ausnahme? Jetzt kommt etwas, was ein Schüler über seinen spirituellen Meister sagt. Ich hoffe, es wird ein bisschen devotional jetzt werden. Im Bhagavatam steht oft, ich lese euch mal den Text vor. Ist jetzt ein Text, wo ich ein bisschen einschalten müsste. Das ist sehr anspruchsvoll, dieser Text. Aber ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn wir den Text direkt hören. Wer die Neigung hat, Inclination, den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu dienen, das sind wir alle, wir haben wirklich diese Neigung da, dann kann der Schmutz gereinigt werden, der sich seit unvordenklichen Zeiten im Herzen angesammelt hat. Wie das Gangeswasser, welches von den Zehen der Lotusfüße des Herrn ausströmt, kann solch ein Vorgang augenblicklich den Geist reinigen, und somit nimmt das spirituelle oder Krishna-Bewusstsein allmählich zu. So, hier wird gesagt, dass durch diese Neigung, Krishna zu dienen, augenblicklich der Geist gereinigt wird. Augenblicklich der Geist gereinigt wird. Hört mal her, Kinder. Prabhupada spricht jetzt darüber. Wenn man sich dem Dienst der Lotusfüße des Herrn zuwendet oder das Krishna-Bewusstsein annimmt, wird man sofort, schon wieder dieses Wort, von den vielen schmutzigen Dingen gereinigt, die sich seit unvordenklichen langer Zeit, seit ganz vielen Geburten im Herzen angesammelt haben. Wir haben gesehen, dass Menschen, die sich dem Krishna-Bewusstsein zugewandt haben, vollkommen gereinigt werden von den schmutzigen Dingen und sehr schnell spirituellen Fortschritt machen, obwohl sie eigentlich einen ganz schwarzen Rekord hinter sich haben. A very black record. Also eine schwarze Bücherei angefüllt haben, ein Sündenkonto aufgemacht haben, was sehr groß ist. Wir haben das gesehen, sagt Prabhupada. Ich überspringe ein bisschen. Lord Sri Krishna sagt auch in der Bhagavad Gita, dass einfach, wenn man sich ihm ergibt, wird man augenblicklich befreit von allen sündhaften Reaktionen. So, jetzt kommt die Frage, wie soll denn das möglich sein? Also, wie? Jetzt macht Prabhupada klar, wie das funktioniert, dieses augenblicklich. So, ebenso wie Krishna alle sündvollen Reaktionen von einer Person wegnimmt, wenn die Person sich ihm ergibt, so nimmt auch die äußere Manifestation Krishnas, der Repräsentant Krishnas, die Resultate auf das sündvolle Leben der Schüler weg. Dieser Repräsentant Krishna handelt als die Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und so nimmt er die sinnvollen Reaktionen sogleich nach der Einweihung des Schülers weg. Wenn der Schüler den Prinzipien folgt, die ihm vom spirituellen Meister gegeben wurde, bleibt er rein und nicht verunreinigt durch die materielle Infektion. Sri Chaitanya Mahaprabhu hat deswegen gesagt, dass der spirituelle Meister, der die Rolle von Krishnas Repräsentant spielt, die sündhaften Reaktionen seiner Schüler aufbrauchen muss. Aufzehren muss. Manchmal nimmt ein spiritueller Meister ein Risiko auf sich, weil er überwältigt wird von den sündhaften Reaktionen der Schüler. Und kriegt so alle möglichen Arten von Schwierigkeiten, weil er Schüler angenommen hat. Sri Chaitanya Mahaprabhu gab deswegen den Rat, bloß nicht zu viele Schüler anzunehmen. So, das ist, wo Prabhupada für mich einmal als Schüler auch, jetzt spreche ich mal als Schüler, da gibt das Ganze plötzlich für Sinn. Der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Allein ist man einfach nicht fähig, diesen Unrat aus dem Mind zu kriegen. Das geht nicht. Das ist einfach so drin. Dieser Unrat, der sich nährt wie so ein Pilz im Darm. Pilze im Darm nähern sich durch Sweets. Nicht? Und dieser Unrat im Herzen, der nährt sich auf dem Nährboden des bräuenden Neides, nicht? Dieses Missgunst gegenüber Krishna. Ach, Krishna. Und aus diesem Grunde haben wir eigentlich wenig, ich habe null Chancen, das ist mir völlig klar. Aber da ist eben diese Verbindung da. Jemand, den Krishna geschickt hat in mein Leben, der einfach diese Unzulänglichkeit wegbringt. Ich denke, es ist zweierlei. Es ist Srila Prabhupada und Chaitanya Mahaprabhus Mercy. Nicht? Und Prabhupada ist ein Vertreter dieser Mercy, dieser bedingungslosen Barmherzigkeit. Und Krishna will das auch. Es ist nicht so, dass Krishna will, dass die Seelen zu ihm zurückkommen. Und er muss deswegen was schaffen, eine Institution, eine Sache schaffen, wo eben dieses Herzproblem, dieses Putana-Problem im Herzen gelöst wird, nicht? Diese Unrat im Herzen weggeht und schafft das durch das Training, durch einen Guru, der das Ego immer vom Thron des Herzens wegzehrt und da Krishna draufsetzen will und so weiter. Und deswegen sagt Prabhupada, du musst einfach nur demütig sein, damit das funktioniert, dieser Vorgang. Du darfst nicht an deinem Ego festhalten, sondern demütig und bescheiden sein. Und dann funktioniert das. Ich erinnere mich da an etwas, was also unter uns Prabhupada-Schülern total kursiert. Das habe ich auch in diesem tollen, in dem Vyasa-Buch, Puja-Buch gefunden und möchte euch gerne vorlesen. Da gibt es etwas, was ganz viele Devotees gehört haben, die in der Vorlesung gegenwärtig waren. Aber aus irgendeinem Grunde findet niemand diese Vorlesung. Die wurde nicht aufgenommen. Es gibt ein paar Vorlesungen vom Prabhupada, die nicht aufgenommen wurden. Aber die Devotees haben ja Notizen immer gemacht in den Vorlesungen, nicht, was Prabhupada sagte. Und so haben wir das. Und hier kommt es jetzt. Hört euch das mal an. Das ist schon ein kleines Wunder, was ihr jetzt hört. Es geht um die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters, der trotz der Disqualifikation den Schüler einfach nimmt und zu Krishna bringt. Und es geht darum, dass Krishna eine Ausnahme macht. Völlige Hingabe fordert er ein, aber er macht eine Ausnahme bei denen, die das auch nicht schaffen, wenn sie eben verbunden sind. Hier sagt er. Der Devotee spricht also. Du hast eine Ansprache gegeben damals, indem du sagtest, dass man, um zurück nach Hause zu Gott zu gehen zu können, 100% rein sein müsste. Das heißt, 100% frei von materiellen Wünschen und Anhaftung. Dann hast du über deine Zuhörerschaft geblickt und gesehen, dass die Devotees niedergeschlagen waren und hast gesagt, in Ordnung, 90%. Aber sie waren immer noch niedergeschlagen. Stell dir das mal vor, 90% rein, das ist schon ganz schön hoch. Dann hast du gesagt, in Ordnung, 80%. Aber trotzdem sahen die Devotees belämmert aus. Also ich kann es jetzt nur norddeutsch so sagen. Trotzdem sahen die Devotees, das englische Wort ist hier, crestfallen aus. Du hast dann gesagt, in Ordnung, 75% rein, aber nicht weniger. Nach der Ansprache warst du im Zimmer und warst mit einigen Devotees zusammen und hast dann weiter darüber gesprochen und gesagt, wenn ihr euch einfach festhaltet bei mir, werde ich euch zurück zu Gott bringen. Ich habe den Schlüssel für den Hintereingang. Nicht weiter sagen. Ich habe den Schlüssel für den Hintereingang. Der Schlüssel ist klar, was das ist. Ist kein großes Geheimnis. Der reine Devotee hat so viel Liebe zu Krishna, dass Krishna ihn gewähren lässt. Hier kommt noch eine letzte Prabhupada-Geschichte für heute. Prabhupada hatte ja diesen Freund Bhagaji in Vrindavan und hat Bhagaji etwas gesagt, was er nicht weiter sagen sollte. Weil die waren einfach Freunde, die haben einfach wie Freunde miteinander gesprochen. Prabhupada hatte ja 3 Schlaganfälle. War es 3 oder 2? Also 2 ganz sicher. Wer weiß? Ich sehe leider 3 oder 2. 2. Auf dem Schiff einer und in Amerika den zweiten. Ne? Also das war Herzprobleme. Ist das. Also 2 auf dem Schiff. Ja, also Herzproblem, nicht? Also 3 oder 2 ist ja, nicht? Und Da auf dem Schiff war etwas geschehen. Prabhupada hatte sein ganzes Leben sich gewünscht, diese Anordnung von 1933, kann ich sogar an Datum erinnern, für seinen Guru Maharaj zu tun. Er wollte das einfach tun, Krishna-Bewusstsein im Westen zu verbreiten. Und er war dann endlich soweit. Die Kinder waren groß geworden und aus dem Haus. Er hatte seine Verpflichtung erfüllt und konnte nach Vrindavan gehen und hat da ja wirklich gearbeitet an dem Auftrag. Also er wollte das richtig machen. Er war so arm, dass er auf der Rückseite von Fotokopien seine Bücher geschrieben hat und hat einen unglaublichen Energieaufwand da reingesteckt und sich vorbereitet und ist dann ohne Geld und in den Westen aufgebrochen und hat richtig, es war richtig seine Lebensmission. Aber auf dem Schiff hatte er den Herzschlaganfall und er dachte, Krishna, stopp mich. Es ist nicht so, dass er, wie hat er sich gefühlt da? Nun, Bhagaji hat uns, eigentlich sollte er es nicht sagen, aber er hat es dann einem gesagt und er hat es allen gesagt. Ne? Er war mit Prabhupada zusammen im Zimmer und Prabhupada sie hatten über viele Dinge gesprochen, wo Freunde sprachen und Bhagaji kam auf das Thema, wie war das, wie du, als du über den Ozean nach Amerika gegangen warst, so hatten sie darüber gesprochen. Und Prabhupada hatte dann gesagt, ich war eigentlich schon tot. Ich hatte einen Schlaganfall und plötzlich sah ich ein Boot, wo Krishna drauf war mit vielen Inkarnationen. Die kam über den Ozean gerudert, um mich zu nehmen. Das ist das klassische Bild eines geheiligten Todes. Man fühlt, die Kutsche ist gekommen, das Schiff ist gekommen. So drücken das Heilige aus. Mein Schiff ist gekommen, um mich über den Ozean zu tragen. Nicht ein klassisches Bild des heiligen Todes. Und die wollten mich, und Krishna war da und sagte, ich will, dass du zu mir zurückkommst. Und sagte Prabhupada, und da habe ich gesagt, ich habe doch noch nicht die Anordnung meines spirituellen Meisters aufgefüllt. Du kannst mich doch nicht jetzt holen. Da hat Krishna ihn angeschaut und gesagt, okay, dann mach eben deinen Unsinn. Just then do your nonsense. Also natürlich ist das nicht Nonsense, Prabhupadas Mission, aber das ist, wenn einem, das zeigt die intime Verbindung, wenn jemand sagt, also Krishna liebt Prabhupada, das ist eine Liebetat, das ist, und Prabhupada hat sie mir abgeschlagen. Er sagt, ich komme jetzt noch nicht, ich muss erst hier. Und dann sagen wir in dieser Haltung, sagte, dann mach dann deinen Nonsens. Und dann kam diese Ermächtigung, die wir ja alle kennen, im reifen Alter 13 Mal um den Erdboden zu machen und so viele Tempel und Bücher. Ihr wisst ja inzwischen, ein Tempel am Leben zu erhalten, Bhagavad-Dharma, das ist harte Arbeit. Also da muss man richtig reingehen und nicht, das nichts für die Halbbeseiteten. Nicht? Also da, ja, so viele und eine Mission. Was das für ein Opfer von Prabhupada war, können wir uns nicht vorstellen. Und was für die Devotees er hatte. Wir waren ja alles, wir lieben es, wir alten Schüler lieben, alten Devotees lieben es, so zu erzählen, als wären wir so besondere Leute und die guten alten Zeiten. Das war nackter Chaos. Schaut euch mal die Ratha Yatra Festival an, auf dem Film, wie die alle durcheinander rennen, keiner kennt den Kartelschlag. Ich würde als Kirtan-Leader würde ich aussteigen, also und sagen, nicht mit euch Kindern, also da kriegt man keinen Kirtan zusammen. Nicht? Prabhupada ist da der höchste Kirtan-Leader, also und spielt sein Gong. Man muss manchmal seinen Rhythmus ajustieren, wenn die anderen Für nichts ist gesorgt. Also was man heute so als Manager eines Festivals sieht, ich habe mir das mal angeguckt und habe gedacht, boah, Krishna, wir waren ja auch jung, also es ist ja nicht böswillig, wir waren ja gerade so 2 Jahre, die meisten davon haben LSD genommen, dass ihnen der Kopf geraucht hat, nicht, und so weiter, und so. Da kann man auch nicht viel erwarten dann, also wenn das raucht im Kopf noch, ne? Das war was, weil Prabhupada war, nicht wegen uns. Das war, obwohl wir dabei waren, alles geklappt, weil Prabhupada da war. So, yes. Die Vorlesung in der Kernaussage. Es geht um Barmherzigkeit. Uddhava nimmt sich Wunder über das Ausmaß von Krishnas Barmherzigkeit, was selbst der tiefstgefallensten Persönlichkeit, Putana, erwiesen wurde. Und es ging uns, Prabhupada erläuterte, dass edelmütige Menschen nicht die schlechten Eigenschaften sehen. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, Zuflucht zu suchen bei Srila Prabhupada und bei Krishna. Wir werden sehen, während wir Zuflucht suchen, dass kurz sich ein bisschen unser Ego reckt, um es deutsch auszudrücken, oder Neid, um es in einer Vaishnava-Philosophie mäßig auszudrücken. Das ist natürlich, das ist zu erwarten, denn dies ist ein Ort für diese Gesinnung, nicht? Aber wir können das einfach tolerieren, dass dieses Ego kommt und an uns rüttelt und einfach surrendert. Jetzt als ältere Devotee, sogenannt älter an Jahren, ihr habt schon gehört, dass ich es nicht wirklich bin, an innerer Verwirklichung, aber als ältere Devotee möchte ich euch einen Tipp geben, der euch ganz schnell hilft, durch diese Zeit hindurchzukommen, wo noch diese Eigenschaft im Herzen an einem rütteln. Ihr müsst das Ziel sehen. Das Ziel ist Liebe. Ne? Und für dieses große Ziel, Prema, können wir ruhig diese kleinen Interessen, die wir haben, und diese kleinen Anhaftungen, das ist ja nicht, dass einem das wirklich zufriedenstellt. Das wisst ihr ja viel besser als ich. Das ist ja nicht, dass das einen wirklich glücklich macht, diese Anhaftung und diese Ego-Sachen und dieser Neid auf andere. Da leidet man ja nur selber drunter, das weiß man ja inzwischen. Also jeder, der dabei ist, und wie ihr weiß das ja. Seht immer, das Ziel ist Liebe. Ich bin auch ganz privat der Meinung, dass das die Anforderung an unsere Bewegung ist, dass wir diese Eigenschaften eines Menschen langsam entwickeln. Die Tiksha war, duldsam zu sein, Karunika, voller Mitgefühl anderen gegenüber. Heute drückt das, also Empathie, sagt man dazu, sich reindenken in andere und dann zu sehen, dass wir nicht die Welt einteilen in unsere Freunde und Feinde, nicht? Selbst wenn jemand ein bisschen gegen uns, manchmal kommt vor unter Menschen, dass die gegen sich ein bisschen sagt, ist, das ist irgendwie, soll einem da was gezeigt werden. So sieht es ein Devotee. Darum geht es. Wir müssen uns in dieser Zeit auf eine andere Gedankenebene, wir dürfen nicht düster Männer und düster Frauen sein. Nicht? Es geht jetzt darum, das Herz zu öffnen. Das ist sehr wichtig. Hare Krishna. Hoffentlich war es von euch von Bedeutung. Ich habe versucht, heute einfach Prabhupada zu glorifizieren. Also in meiner unvollkommenen Weise. hoffe, dass ich alles richtig ausgedrückt habe und kein persönlichen Herzen, ein wehes Herz gemacht habe. Ich denke einfach, wenn du lecturest, du musst einfach die Dinge ansprechen, wie sie da sind und dass man sich damit beschäftigen kann. Aber wir haben, seht doch, diese große Hoffnung, die da ist. Diese Hoffnung, die uns diese Bewegung macht und die ja wirklich auf erfüllt wird. Nicht? Man sieht ja das an den Devotees, die plötzlich zurück zu Krishna kommen. Wo plötzlich das Unmögliche fast möglich gemacht wird durch eben Barmherzigkeit. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen? Gadada?
Du hattest diese mit dem Ravindra-Swarup.
Ja, ist aber nicht unser, den wir kennen, ja, mit dem buschigen Kopf, ja.
Ich habe mal irgendwie so ein, ich weiß nicht viel über den Islam, aber ich habe mal so ein Büchlein von diesem Hübsch, oder?
Ja.
Dilla Hübsch,
ja.
Gelesen, stand bei mir kurz in der Bibliothek, wo er eben diesen Unterschied versuchte darzulegen zwischen dem Islam, weswegen er sich zum Islam entschieden hat, nämlich, er sagt, da steht niemand zwischen ihm und Gott.
Ja.
Die setzen dann den Jesus dazwischen oder in Indien ist es halt der Guru. Und er hat das sozusagen als so eine Einzigartigkeit auch des Islam dargestellt. Und ich frage mich jetzt eben, weil die haben eben auch ja Lehrer, die haben auch ihre Prediger und auch ihre Gurus in dem Sinne.
Ja.
Ist das nicht wirklich nur ein Unterschied in der, ist es wirklich ein wesentlicher Unterschied
sehr gut, dass du danach fragst. Das ist sehr gut.
Ich stelle es einfach nur anders dar, weil wir wollen ja letztlich doch auch diese
Direkte Beziehung zu Krishna, ja. Sehr gut. Habt ihr Gadadas Frage verstanden? Nicht? Weil das ist wirklich ein Thema. Wir haben darüber auch in der Schweiz gesprochen und waren sehr, sehr, sehr animiert, alle über das Thema zu sprechen. Ich denke, es ist eine Perspektivenfrage. Ist es tatsächlich so, dass Prabhupada zwischen uns und Krishna steht? Das ist eine wichtige Frage. Ist es nicht so, dass wir durch Prabhupada Krishna erst sehen können? Also jetzt mal andersherum zu denken. Es wird immer dieses klassische Beispiel eines Fernrohres gegeben, was durch die Linsen, die da drin sind, uns hilft, das, was weit entlegen liegt von uns, klarer zu erkennen. Nicht? Also es ist nicht, dass die Linse zwischen uns und den Sternen steht, die wir sehen mit einem Fernrohr, sondern es ist durch ihre Transparenz, die sie hat, hilft sie uns, die Sterne zu sehen. In der Beziehung zum Guru geht es also darum, Krishna zu dienen. Nicht? Wie Prabhupada hier am Anfang sagte, da hatte ein Devoti Schwierigkeiten mit Autoritäten und gesagt, Prabhupada, ich könnte mir vorstellen, mich dir hinzugeben, aber ich kann mir das nicht vorstellen bei deinen Repräsentanten. Das ist der gleiche. Und Prabhupada sagt daraufhin, ja, gib dich, die könnten mich betrügen. Und er sagt Prabhupada, gib dich auch nicht mir hin, sondern ich könnte dich auch betrügen, gib dich Krishna hin. Ich glaube nicht, dass das einfach nur eine schlaue, schnelle Antwort auf ein Problem war, was der hatte mit Autoritäten, sondern wirklich, ich denke, weil Krishna so, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil Krishna so wahnsinnig, ich sage jetzt mal was Neues, ein neues Wort, transkosmisch, also gar nicht von unserer Welt ist, sondern transzendental ist, muss Krishna irgendwie in unsere Welt hineinkommen. Und er tut das, indem er durch seine Devotees in die Welt hereinkommt. Man sagt, du, ihr habt Krishna im Herzen. Also du hast Krishna im Herzen, sagen wir. Ich renne dir einfach nach, Vaishnav, hier wird es auf die Vaishnav was überzeugen. Krishna, Krishna, Bole, Daitava, Pache, Pache. Du kannst mir Krishna geben, weil du Krishna sozusagen hast. Nun, hier möchte ich ein wichtiges Thema, über das ich zum ersten Mal öffentlich spreche, ansprechen. Du kannst zum Guru eine Beziehung aufnehmen, wo Krishna nicht dabei ist. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn du den Guru in einer ganz bestimmten Art und Weise siehst, als eine menschliche Autorität, der du dein eigenes Denken, der du, ich will es mal so sagen, von der du in eine emotionale Abhängigkeit gerätst. Das Wort emotional ist wichtig. Emotionale Abhängigkeit heißt, du gibst dein eigenes Denken auf, du gibst deine eigenen Empfindungen auf, du machst dich sozusagen abhängig und sagst, jetzt sorg ich mal für mich, jetzt tu mal mich nehmen. Das ist etwas anderes, als wenn du dein Bestes im Service gibst. Das ist etwas anderes, als wenn du ein eigenständiger Diener wärst. Das ist etwas anderes, als wenn du, sagen wir mal, bewusst deine Freiheit gibst in dem Dienst. Das ist so eine unbewusste Sache, die da geschieht, dass man sich selber aufgibt. Du brauchst dich selber, um Krishna zu dienen. Du musst ja dienen. Es gibt also gesunde, man nennt das den Bahirmukha Shishya in Sanskrit. Bahirmukha Shishya ist den, dem es um Äußerlichkeiten geht. Nicht? Und dann gibt es den, ich bin Schüler von so und so Guru, nicht? Ich bin auf dem Foto bei ihm mit. Und so diese äußere Art, ne? Also es gibt immer, also ich sehe das sehr oft, ich mache die Russen sehr gerne, aber die lassen sich unglaublich gerne mit ihren Stars fotografieren und dann zeigen sie, also ihr könnt jetzt nicht wissen, was ich damit meine, es gibt diese riesen Festivals und man wird richtig, da gibt's richtig Geschäfte, habe ich rausgefunden, Fotografengeschäfte auf den Festivals, 5000 Leute kommen da und diese Fotografen machen Fotos von bestimmten Leuten, die einfach nur ein Foto mit einem haben will. Also man muss da echt laufen, um nicht laufend fotografiert werden von 5000 Leuten, die sich neben einen stellen und dann das Bild kaufen vom Fotografen, das meine ich damit. Und dann gibt's den Anta Mukha Disciple. Das ist denjenigen, den es darum geht, wirklich die Geschenke des Gurus zu nehmen, nämlich Krishna. Ich möchte ein Beispiel geben, was für einen Haushälter gut verständlich ist. Weil es ist ein schwieriger Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, den Gadadhar jetzt macht. Der muss besprochen werden, richtig, und verstanden werden. In einer Beziehung zwischen Mann und Frau, so werden wir erinnert in den Schriften, ist es gut, wenn Krishna in den Mittelpunkt steht. Nicht? Weil dadurch sieht man die Person dann, wie sie ist, als spirituelle Seele und nicht eben als schwacher Mensch oder als starker Mensch. Du brauchst also eine Dreieck. Du hast da also in einer spirituellen Beziehung einen Dritten. Krishna dabei, damit das funktioniert, damit du die Person erkennen kannst als spirituell, die deine Frau oder dein Mann ist, und damit du auch die Ehe führen kannst, dass die auf Krishna zugeht als Hilfe. Das ist bestimmt nicht einfach, also ich kann nur euch, Kriyas, das meine Bewunderung ausdrücken, immer Krishna zu sehen in so einer Beziehung, und aus diesem Grunde gibt es einige, die sagen, es ist einfacher, Krishna zu sehen, wenn ich, wie sagte mir ein Devotee neulich, ein Geist reicht aus, sich mit dem zu befassen, als mein eigener Geist, wenn man jetzt zwei hat, also es ist manchmal nicht so einfach, deswegen, also wie ihr das alles schafft, ihr Gras, das, ich finde das toll. Es geht hier nicht darum, es geht um den Punkt, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen. Und so ist es, so habe ich das immer gesehen in der Guru-Disciple-Relationship. Es geht um Krishna. Wir sind auf der, du kannst den Guru einmal als Reiseführer sehen, der sagt, der ist schon weitergegangen als du und sagt, hier geht's längs. Da ist die Richtung, nicht diesen Pfad, der ist ein bisschen holprig. Ich würde jenen empfehlen, nicht? Und so weiter. Und es ist auch so, dass zwischen Guru und Disciple, da geht es um Krishna, Krishna auszutauschen, Krishna Katha, heiligen Namen singen, Service für Krishna, Krishna. Und wenn wir mal fehlgehen, werden wir erinnert, Krishna, Krishna, nur Krishna. Ne? Und ich möchte nochmal sagen, es gibt im Spirit, ich glaube, weil wir wissen, Gadadhar ist ja sehr bewandert in den Schriften, gibt viele Vorlesungen, und seine Frage hat schon einen informierten Hintergrund. Ne? Ich möchte nochmal sagen, das, natürlich ist die Guru-Rolle sehr, sehr stark. Man hört das immer wieder. Man spricht sogar von Guru-Bhakti. Ne? Gibt's diesen Begriff. Ne? Natürlich. Aber sieh mal, also sieh's bitte mal so. Prabhupada spricht in den Büchern, das geht immer um Beziehung zu Krishna. Über Krishna hören. Falls euch das entgangen ist, müsst ihr, also Prabhupada wiederholt sich da in einer Weise, dass du denkst dir, ja, das habe ich schon mal gelesen. Also das geht richtig, das ist das Thema. Krishna und deine Beziehung zu Krishna. Das ist das Thema. Das hat er auch gesagt, also mit Stolz gesagt, deswegen habe ich das ganze Krishna-Bewusstsein genannt. Prabhupada wollte nicht, dass eine Biografie über ihn rausgebracht wurde. Das wollte er nicht, aber ich glaube dann letztendlich hat er das doch erlaubt. Es ist nicht so, dass die Biografie jetzt was anti-Prabhupada-mäßig ist, die wir haben. Ne? Also ich habe das immer so verstanden, das mit dem Guru, dass der Guru mich mit Krishna verbindet, dass der Service, den ich dem Guru gebe, zu Krishna gebe, und übrigens mit dem Allertoller hübsch, also er lädt mich immer ein, dass ich ihn noch endlich mal besuche. Also ich, wir haben uns mal getroffen, der Prophet. Das ist nun wirklich etwas, was der alte Hippie in ihm gesagt hat. Der Prophet ist ganz wichtig. Also ich kenne mich jetzt nicht so, vielleicht sollten wir Bhagavad Dharma fragen. Ist es nicht so, dass, wie wird der Prophet im Islam angesehen? Ist es,
ja.
Theologische Befragung. Banu Nandini, die frage ich gar nicht erst. Ich habe dir schon mal ein paar Fragen gestellt. Das ist eine bosnische Muslimin gewesen, die nehmen das aus bosnischer Art und Weise mit Kuchen und Freude. Also nicht so, nicht, also, Und dann die Hadiths. Also jetzt, dann will ich mal prahlen mit meinem Islamwissen, wenn schon meine Schüler nichts wissen. Hadiths sind die Aussprüche von den Propheten, die nach Mohammed kamen. Ne? Oh, der Prophet ist absolut, also den brauchst du absolut, um zu Allah zu kommen. Also da hat er, ich glaube, er hat er selber seinen Zweifel, den er noch hat. Er war ja ganz und gar in der Hippie-Welt versunken. Nicht? Da, ich glaube, das ist ein kleines, da hat er selber sich da was zurechtgebogen. Nicht?
Ich will ja mal diesen
Sufi-Scheich fragen. Den Sufi-Scheich fragen wir, genau. Ja. Hier kommt eine Muslimin?
Nein.
Nein, sorry. Ja.
Ich habe ähnliche Frage wie Gadara ein bisschen. Ich versuche das alles zu verstehen. Und wir sehen Srila Prabhupada und die Schüler von Srila Prabhupada, die ganz nah waren zu Srila Prabhupada. Und die haben so viele Herzlichkeit gekriegt von Srila Prabhupada in dieser Zeit. Wir wissen auch, dass viele von denen, obwohl die haben diese Kraft gekriegt, die haben alles gekriegt, dass die in verschiedene Richtungen auch
gegangen sind. Ja.
Auf die andere Seite, da gab es auch Schüler, die vielleicht einmal im Leben Schüler Prabhupada haben gesehen oder überhaupt nicht gesehen, und die haben was anderes, also eine andere Beziehung. Meine Frage ist, ob das jetzt ist das Krishna oder Prabhupada wusste das, dass irgendwo 1000 Kilometer da ist ein Devote, die, also, wie soll ich das ausdrücken? Manchmal wir denken, wenn wir, also du hast gesagt, dass nur reine Devote kann und diese Neid
wegkriegen kann aus dem Herzen.
Manchmal denken wir, okay, dann macht das reine Devote und ich brauche nichts zu machen. Also ich diene ein bisschen und so und
den Rest macht.
Ja. Ja, but it's coming to laziness somehow.
Danke manche, die zunächst einmal dein Deutsch ist also unglaublich gut. Ich bin direkt also ich weiß aber, dass es schwierig ist für dich, genau auszudrücken auf den Punkt, was da ist. Du mein, also habe ich dich richtig verstanden? Du wirst fragen, wenn wir uns auf den reinen Gottgeweihten berufen und darauf, dass er uns hilft und unsere Unvollkommenheit zu überwinden, dann könnte das zu einer Faulheit bei uns führen, dass wir uns... Ja, aber was meinst du hauptsächlich?
Ja, also das ein, zwei Punkte habe ich. Das, was
ja.
Ich gerade gedacht,
ja.
Ob das wirklich ist jetzt, dass spirituelle Meister...
zwischen uns und Krishna ist.
Mhm. Wie war das vor den Schülern von Srila Prabhupada, die weit weg waren? War das jetzt...
Also ich fange mal bei den zweiten Sachen an, weil ich glaube, da gut auf den Punkt zu kommen. Wie waren von Prabhupada entfernte Schüler, also räumlich entfernte Schüler, trotzdem mit ihm verbunden? Durch das Herz, durch die Überseele im Herzen. Und wo die Überseele ist, da ist auch, da sind auch seine Devotees. Also Krishna arrangiert es, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwie in Kontakt kommen mit seinen Devotees. Und dann ist das eine unglaubliche Erfahrung, die uns plötzlich berührt, im tiefsten Herzen. Prabhupada setzte deswegen so großen Wert auf seine Bücher, weil durch seine Bücher ein Kontakt mit einem Devotee hergestellt war, mit ihm. Nicht? Und sagte, wer das liest, der wird irgendwie berührt. Und das ist ja die Erfahrung von uns allen, von euch allen auch. Ihr habt ja irgendwann mal diese Prabhupada durch die Bücher kennengelernt. Nicht? Und er war berührt und es war wie eine Offenbarung. Ich habe gesagt, jetzt ergibt mein Leben Sinn. Kennst du noch diese Augenblicke? Genau so empfinde ich das eigentlich. So suchte ich das eigentlich am Anfang. Nicht? So, wie ist dieses Aha-Erlebnis oder Erleuchtungserlebnis möglich? Das ist möglich, dass Krishna durch seine Devotis wirkt. Die Christen haben etwas. Die sagen, die anderen Christen sind die Hände Gottes in dieser Welt sind die anderen Christen. So drücken die das aus. Versteht ihr die Logik? Also wir sagen das nicht so. Ich finde das ein bisschen zu vermenschlicht. Aber es geht ihnen um Konzept. Krishna wirkt durch in dieser Welt durch Devotees. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich Krishna nicht so verstehen kann alleine, ohne Hilfe. Ich bin wie eine Ameise. Versuch mal eine Ameise, das Internet zu erklären. Wie soll die Ameise das in ihre Begrifflichkeit hineinkriegen? Das Problem ist schon da, um zu sprechen, muss ich ja irgendwelche Begriffe nutzen, die der andere versteht. Ich könnte mir vorstellen, wenn Parivadi Prabhu, der sich sehr gut auskennt im deutschen Recht, wenn der zu einem spricht, dann muss er, was er weiß, also runterdividieren auf eine einfache Sprache. Ich weiß, wie ich einmal mit einer rechtlichen Frage zu dir kam und du dann geantwortet hast. Zuerst hast du vielleicht gemerkt, ich hab nichts verstanden von dem, was du mir gesagt hast, weil dieses Deutsch und auch die Begriffe, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das, was du jetzt, diese Worte, das kann man nicht verstehen, wenn man das nicht studiert hat. Nicht, wenn man nicht auf diesem Level sozusagen ist. So wie wollen wir den Krishna so verstehen? Dann hören wir von den Liebesspielen und dann denken wir natürlich sofort, ja, so wie Mann und Frau, nicht? Oder? Und dann hören wir, nee, ganz anders. Wieso? Aber da ist doch ein Kuss. Wieso ist das ganz anders? Kuss ist hier. Und dann da die Backe, nicht? Und oder? Nicht? Also so denkt man. Und wieso denn jetzt ganz anders? Come on. Da könnte man ja auch ein ganz anderes Wort gebrauchen, theoretisch. Nicht? Also wir haben Schwierigkeiten in diesem Bereich mit unserem geprägten Geist einzudringen. Wir brauchen da eine Behandlung. Und die kommt durch die Devotee. Und das heißt eben nicht, dass Krishna plötzlich verschwindet, wenn der Devotee ist. Wir müssen nicht so, Gadada, nicht zweiwertige Logik, you know. Das ist ja auch nicht zweiwertig, das hat ja nichts mit wertiger Logik zu tun. Das sind mehrere Faktoren, die gleichzeitig zusammenkommen. Aber es ist die gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich verstehen kann, wie Krishnas Wirken ist, dazu muss das Herz noch mehr geläutert werden, denke ich, ehrlich gesagt, um das richtig zu verstehen. Hare Krishna. Ananga Manjali, die Mama. Mohana hat mich eingeladen zum Theaterspiel. Ich habe eine persönliche Einladung. Ich kann also in der ersten Reihe sitzen. Gut. Jetzt könnte ich mir vorstellen, es ist 7:07. Das ist schon spät. Hey Mascheri, ich habe dich jetzt gerade auch gesehen, du wolltest noch eine letzte Frage stellen, aber du, die sind hungrig wie nur irgendwas, die Devotees. Also richtig, und heute ist Ekadasi. Ja, gleich müsste ich mit einigen sprechen, die aufbrechen. Während des Tages, wir sehen uns ja. ja, ja, ja. So, ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr. Ich hoffe, dass wir uns zu diesen Festivals, ich fand das so nice, dass ihr alle zu den Festivals gekommen seid. Ist auch gestern, wo ja, waren so viele Devotees noch geblieben für das Vyasa Puja Tag, mehr als sonst. Also, und Jamashtami haben wir ganz viele alte Gesichter gesehen. War also ein sehr schönes Festival. Ich weiß, dass ihr aufbrechen möchtet. Für die, die noch nicht aufbrechen, fühlt euch bitte wohl. Heute ist nochmal ein Sonntagsfest, höre ich. Um 2 Uhr geht's los. Mit vielen Gästen. Tag der offenen Tür feiern wir. Und am Montag machen wir eine Hauseinweihung bei Bhagavad Dharma. Ich freue mich schon. Es sind ganz große Räume. Also man kann kommen. Nicht? Bhagavad Dharma? Ja, man kann kommen. Ja. Bhagavad Dharma will noch was sagen. Also wartet noch. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaudiya ki jai, Gopremanandi Hari 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 Bol.